SWR 2 Zeitgenossen.
Meron Mendel, Sie sind Publizist, Historiker und Pädagoge, arbeiten als Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Das Leben hat Sie nicht ganz von einem Ende der Welt zum anderen geschickt, aber immerhin vom israelischen Kibbutz in der Wüste, wo Sie aufgewachsen sind, in die Main-Metropole Frankfurt. Das klingt nach einem ziemlich turbulenten Lebensweg.
Es klingt vielleicht so, aber es hat sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Also so viel ist in meinem Alltag nicht passiert. Also sozusagen natürlich, es waren bestimmte Entscheidungen, die ich in meiner Biografie getroffen habe. Aber immer sozusagen hat der eine zu der andere geführt.
Aber wenn wir mal zunächst im Hier und Jetzt anfangen, dann kann man ja schon sagen, Turbulenz, das ist das Stichwort, das Ihre Aktivitäten im zurückliegenden Kunstjahr ganz zutreffend charakterisiert. Also Sie waren immer wieder mittendrin in der hitzigen Debatte, die wir in diesem Jahr über die Documenta erlebt haben in Kassel und den Antisemitismus auf dieser Documenta. Wie sehr haben Sie diese Debatten persönlich betroffen, erschüttert, getroffen?
Also die Documenta-Debatte, oder viele sagen Documenta-Skandal, hat jetzt im Nachhinein mich doch zum Nachdenken gebracht. Also das ist doch etwas bei mir geblieben. Nicht zu sehr die einzelnen Debatten oder Stationen oder eine oder andere Kunstwerk, sondern was am Ende bei mir bleibt, ist dieses Gefühl, es gibt zwei Lager, die sich unversonnt gegenüberstehen und irgendwie können sie nicht miteinander reden. Und das sind nicht diese Lager, die wir so kennen zwischen Rechte und Linke oder zwischen Extremisten, sondern wir reden eigentlich über ein Milieu der Menschen, die sich als liberal, als weltoffen, als kulturaffin begreifen. Und trotzdem, wenn man zu diesem Thema kommt, also sei es definiert das Israel-Palästina-Konflikt oder Antisemitismus oder Antisemitismus versus Rassismus, an diesem Punkt, man verspürt eine Verhärtung und man verspürt ein hohes Maß an Emotionalisierung. Und bis zu dem Punkt, das war am Ende der Debatte, dass man einfach nicht mehr miteinander sprechen wollte. Und das hat mich sehr erschüttert.
Und wie haben Sie das, was da passiert ist und was Sie ja jetzt eben auch schon ansatzweise beschrieben haben, wie haben Sie das analysiert? Also was würden Sie heute, hier und heute sagen, was ist da im Kern schiefgelaufen?
Eine Möglichkeit, das zu betrachten, ist nach der bekannten Kommunikationsmuster, den wir auch bei anderen Debatten sehen, nämlich, dass auch über sozialen Medien und über die Art und Weise, wie wir überhaupt so in der Gesellschaft Diskussionen führen oder in Klammern nicht mehr führen können, so ist auch auf der Documenta gelaufen, nämlich Menschen haben sich sehr früh auf eine oder andere Position festgelegt. Und dann, egal was passierte, haben sie noch weitere Belege gesucht, um ihre Ausgangsposition zu bestätigen und zu bestärken. Also wenn jemand von Anfang an in der Meinung war, hier werden übelste Antisemiten nach Deutschland gebracht, dann hat man wie ein Puzzlestück immer wieder Beweise dafür gefunden. Wenn man wiederum der Meinung war, hier werden unschuldige Künstler aus dem globalen Süden, nur weil sie andere Hautfarbe haben oder andere Sprache sprechen oder andere Religion haben, sofort auf der Anklagebank gestellt und dann werden ihnen dieser Antisemitismusvorwurf einfach so gemacht, ohne jeglichen Grund, dann wurde auch dafür Belege gefunden. Und deswegen, jedes Lager findet man in jeder Station in der Debatte, in jedem Meilenstein noch weitere Belege dafür, dass es dann eigentlich im Rechten ist. Und es geht eigentlich nicht um die Sache selbst, sondern es geht um Selbstbestätigung und es geht um seine eigene Identität. Also wenn ich gegen Antisemitismus bin, jeder, der eine andere Position vertritt, der ist gleich Antisemit. Und genauso funktioniert bei der anderen Lage. Ich bin gegen Rassismus und diejenigen, die jetzt meine Leute, die Menschen aus dem globalen Süden kritisieren, die sind Rassisten. Und in so einer Debatte, es wird nicht mehr eine Debatte über die bessere Argument oder ob ich richtig liege oder falsch, sondern es geht wirklich um, ob ich als Person gut oder böse bin und mein Gegenüber, ob diese Person gut oder böse ist. Und dann gibt es wirklich keine Möglichkeit zu Annäherung oder eine, wenn man so will, eine gemeinsame Lösung zu finden, weil ich kann nicht nur so sagen, ich werde nur mit einer halben Antisemit oder mit einer halben Rassist jetzt einen Kompromiss schließen, sondern es geht darum, den anderen komplett zu delegitimieren. Und dieses Problem ist nicht nur ein Problem der Documenta, sondern es ist ein grundsätzliches Problem in der Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft über Themen, aber politische oder kulturelle Themen diskutieren.
Also so eine Art identitätspolitischer Eskalationsmechanismus, der auch greift in Hinblick auf andere Themen.
Ja, genau. Also es kann man es genauso auch in Diskussionen, wenn es um andere Themen auch wieder beobachten, wie diese Verhärtung der Fronten stattfindet. Und wie wenig haben wir die Möglichkeit, wirklich mit Argumenten andere Leute zu überzeugen. Weil Argumente haben nur sozusagen so eine sehr oberflächliche Bedeutung in dieser Art der Dynamiken. Weil es geht nicht um besser zu verstehen oder sozusagen, dass man kommt relativ unbefangen in einer Sachlage, sondern es geht vielmehr darum, ich habe mich festgelegt, sei es in den sozialen Medien oder in öffentliche Äußerungen. Und jetzt muss ich nur beweisen, dass ich von Anfang an immer recht hatte.
Sie werden ja die Ereignisse rund um die Documenta auch in einem wissenschaftlichen Projekt aufarbeiten. Antisemitismus und postkoloniale Debatte am Beispiel der Documenta 15, so der Titel. Die Documenta hat ja diese Verbindung zwischen Antisemitismus und postkolonialer Debatte ganz deutlich gemacht. Sie haben dazu auch gerade ein Buch herausgebracht, also dazu, warum sich die Kritik an Antisemitismus und Rassismus oft so feindlich gegenübersteht. Frenemies heißt es. Und bevor wir über die Inhalte sprechen, zunächst nochmal die Frage, wie verbreitet ist, wenn wir jetzt nur mal den Antisemitismus betrachten, Antisemitismus Ihrer Wahrnehmung nach hier und heute in der deutschen Gesellschaft?
Also wir haben eine sehr lebendige Debatte, wie Antisemitismus zu definieren ist. Wenn wir schauen auf die Attentäter von Halle, da gibt es einen Konsens darüber, dass die Person antisemitisch ist. Aber wenn wir über gerade den Bereich diskutieren, wo Kritik, eine fundamentale Kritik an Israel dann mit Antisemitismus vermischt wird, da gibt es eine heftige Debatte darüber, wo verläuft die Grenze. Und je nachdem, wie man das für sich definiert, ist auch die Verbreitung des Problems festzustellen. Es gibt Momente, also wir waren im Mai 21, als Eskalation zwischen Gaza und Israel gab, haben wir gesehen, dass Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, vor allem muslimisch markierte Personen, die wollten gegen die Politik Israel demonstrieren, aber sie sind dann vor Synagogen vorgegangen. Und dann haben sie nicht nur Parolen gegen den Staat Israel gerufen, sondern, ich sage es einfach so, sie haben scheiß Juden gerufen. Und zwar nicht von einer, sondern von der ganzen Masse. An diesem Beispiel sieht man, wie schnell dann der Nahostkonflikt, die Politik Israel, die durchaus auch kritikwürdig ist, wie gerade diese Kritik sehr schnell anschlussfähig ist zu bestimmten antisemitischen Denkmustern. Wenn alle Juden sozusagen in die Verantwortung gezogen werden für politische Entscheidungen einer Regierung in Jerusalem. Und deswegen würde ich sagen, Antisemitismus, wenn man so versteht, dass wir hier ein deutlich größeres Problem haben als nur in eine bestimmte relativ überschaubare, zwar viel zu große, aber relativ überschaubare recht extreme Ecke, sondern Antisemitismus gerade durch diese Anschlussfähigkeit an der Kritik an der Stadt Israel und auch dadurch, dass wir in unserer Kultur, in unserer Sprache doch unbewusst bestimmte antisemitische Narrative, bestimmte Bilder immer wieder reproduzieren, dass dann doch Antisemitismus ist viel verbreiteter ist, als was vielleicht der durchschnittliche Bürgerin oder Bürger sich vorstellt.
Sie haben in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung von Anfang September dieses Jahres geschrieben, Juden gelten auch in Kreisen, die sich selbst als links progressiv und aufgeklärt verstehen, immer noch als die Mächtigen, die Privilegierten. Kein Wunder, dass dort Antisemitismus in der Regel schulterzuckend als eine Art Überempfindlichkeit wahrgenommen wird. Also das auch nochmal als Beleg dafür, dass Antisemitismus in dieser breiteren Definition eben nicht auf das rechte Milieu beschränkt ist.
Also das ist eine in bestimmte linke Kreise, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern das ist ein Phänomen, der viele linke Bewegungen in westlicher Welt, wenn man eine große Sensibilität entwickelt hat, was auch positiv ist, für Belange von Minderheiten, sei es religiöse Minderheiten oder aufgrund von sexueller Orientierung, schaut man eine, wirklich das interessant, dass gerade wenn es um Jüdinnen und Juden geht, dann hört oft diese Sensibilität auf. Und dahinter steckt, und das ist der Einfallstor zu antisemitischen Stereotypen und Vorurteile, weil man davon ausgeht, den Juden geht doch gut. Die Juden sind doch mächtig, sie sind reich, sie sind gut vernetzt, sie sind politisch mächtig. Wenn man übrigens die Umfragen in Deutschland vor Augen hält, dann ist die Vorstellung, dass Juden besondere Macht haben in der Politik, in der Wirtschaft, sehr weit verbreitet. Und insofern sind auch gerade diese linke Denkweise, die so sensibel ist für die Belange von Minderheiten, exkludiert die Juden. Und die werden sozusagen nicht als Minderheit wahrgenommen, sondern gerade als so eine Art von mächtige Gruppe in der Gesellschaft. Und so ist die Sensibilität, also oft wird, wenn schwarze Personen etwas beklagt oder muslimische oder jede andere, das wird dann sofort daran geglaubt. Aber wenn Juden etwas monieren, das wird sehr oft, und ich meine, das ist eine pauschale Aussage, aber sehr oft sozusagen bagatellisiert und nicht wirklich ernst genommen, also diese Diskriminierungserfahrungen. Ich bin sowieso nicht derjenige, der immer darauf setzt, dass die individuellen Verletzungen das Wichtigste sind. Also ich plädiere immer von einer eher aufgeklärten Haltung, die so weit wie es geht die Situation versachlicht und nicht immer diese betroffene Perspektive so hochhält. Aber wenn man schon auch das tut, dann muss man fairerweise alle betroffenen Gruppen, inklusive auch Juden, Gehör verschaffen. Und das ist ein Punkt, der wir sehen immer wieder nicht wirklich umgesetzt wird in linke Ideologien.
Stichwort Betroffenheit, da nochmal anknüpfend. Machen Sie denn persönlich in Ihrem Alltag Erfahrungen, dass Ihnen Antisemitismus begegnet, gegen Sie gerichtet?
Also glücklicherweise, also in meinem Freundeskreis, in Familie und so weiter, bin ich gut aufgehoben und ich fühle mich auch in Frankfurt sehr gut und wirklich so offene Diskriminierungserfahrungen sind äußerst selten. Dennoch, als offene Person ist man automatisch eine Zielscheibe von solchen Angriffen. Der Frankfurter Stadtschutz kennt mich ganz gut, weil die ganzen Zuschriften werden an sie weitergeleitet, wo wirklich die übelsten Sachen dastehen. So, was wohnt, wann sterben sie endlich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann in den ersten Jahren haben solche Zuschriften mich sehr erschüttert. Ich war auch in einigen Punkten auch verängstigt, sage ich das ganz offen. Inzwischen, wenn man so will, ich bin so ein bisschen stumpf geworden. Also das ist für mich so genau wie jede andere Mail, das ich behandle, walte ich weiter an die Zuständige und lasse das nicht emotional an mich ran, weil das ist unproduktiv. Vielleicht die einzige Ausnahme war, als ich einen Rechtsstreit mit der Erika Steinbach hatte und in diesem Zuge hat sie in den sozialen Medien meine Privatanschrift veröffentlicht, dann ihr hunderttausende Follower auf Facebook, auf Twitter. Das war wirklich ein Moment, wo ich wirklich Angst hatte. Ich hatte Angst um meine Kinder, an meine Familie. Ich fahre selten Auto, aber bevor ich ins Auto reinstieg, habe ich von unten geguckt, dass niemand irgendwie was darunter da gesteckt hat. Ich habe nachts nicht gut geschlafen. Das war wirklich sehr unangenehm. Da hatte ich auch zeitlang auch damit einfach keinen guten Umgang gefunden. Das hat mich im Alltag total aus der Ruder gebracht. Inzwischen ist es auch, liegt ein paar Jahre zurück und ich bin drüber hinaus. Aber das war für mich auch ein Beispiel, wie schnell kann man von einer sehr aufgehobenen, sicheren Position für sozusagen als anerkannte Person, das, was du machst, ist auch wichtig. Und auf einmal fühlst du dich komplett ausgeliefert. Und keine Polizei der Welt kann dich wirklich schützen von solchen Angriffen. Das habe ich doch aus diesem sehr unglücklichen Vorfall mitgenommen.
Das klingt auch wirklich sehr dramatisch, ja. Wenn dieses subjektive Sicherheitsgefühl verloren geht. In Ihrer Funktion als Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte versuchen Sie ja auch mit verschiedenen Projekten gegen diese Haltungen gegen den Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen vorzugehen. Was sind das für Projekte?
Ja, also vor allem der Hauptleitungsmaxime unserer Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank ist, gerade nicht nur gegen Antisemitismus zu arbeiten. Ja. Also wenn man so wirklich durchgehend unsere gesamte Arbeit schaut, achten wir wirklich darauf, Antisemitismus nicht exklusiv als einziges Problem zu behandeln, sondern wir haben ein Problem in der Gesellschaft, also in der Wissenschaft gibt es dieses Wort der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Ich weiß, das ist ein bisschen eine schwere Kost, aber darunter fallen sehr unterschiedliche Formen der Diskriminierung. Und das ist dann eigentlich das Hauptproblem, das wir in unserer Bildungsarbeit thematisieren. Natürlich arbeiten wir auch sehr viel mit Jugendlichen, mit Schülern, aber wir begreifen wirklich nicht das Problem als ein Problem der Jugend. Das ist auch so ein Reflex der Gesellschaft, alles auf die jungen Menschen zu übertragen. Sie sind das Problem, weil wir sehen, dass diese Diskriminierungsgedanken, Vorurteile sind weit verbreitet in alle Altersstufen, übrigens auch in alle Milieus. Die sind natürlich übermäßig viel bei den rechten und rechtsextremen Lager zu finden, aber sie sind auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und deswegen arbeiten wir auch mit Kulturinstitutionen. Wir arbeiten mit der Polizei, mit dem Bundeskriminalamt. Wir arbeiten mit wirtschaftlichen Unternehmern, sei es der Betreiber der Frankfurter Flughafen, Fraport, oder mit Banken, Versicherungen, wo es geht darum, die Führungskräfte zu schulen, aber auch die Mitarbeiter, sei es am Fließband, zu schulen. Wie kann man diskriminierungsfrei dann oder versuchen mindestens diskriminierungsfrei zu handeln, auf eigene Vorurteile aufmerksam zu sein. Und es geht, das sage ich immer, es geht nicht darum, dass wir werden alle vorurteilsfrei sein, sondern mein Ziel ist, dass wir werden alle vorurteilsbewusst. Wenn ich weiß, was meine Blindflecke sind und ich achte drauf, dann werde ich diese Vorurteile nicht ganz loswerden, aber ich werde damit reflektieren umgehen und das ist schon sehr viel.
Sie haben also jetzt Ihr aktuelles politisches Engagement geschildert und dieses politisch engagiert sein, das hat ja schon sehr früh bei Ihnen angefangen, also im Kontext des israelisch-palästinensischen Dialogs. Sie haben auch viele Jahre lang deutsch-israelische Jugendaustauschgruppen begleitet. Woher kam eigentlich dieser ursprüngliche Impuls für dieses politische Interesse und das politische Engagement? Also ich habe es ja vorhin gesagt, Sie sind im Kibbutz aufgewachsen. Ist der Grundstein möglicherweise dargelegt worden?
Ja, das war natürlich naiv zu sagen, das hat mit meiner Sozialisation gar nichts zu tun. Natürlich hat das viel damit zu tun. Ich bin im Kibbutz aufgewachsen. Kibbutz ist sozusagen eine sehr geschlossene Community. Also natürlich hatten wir Kontakte mit Gleichaltrigen auch in anderen Städten, aber das ist ein kleiner Kibbutz, Mitte von der Wüste. Und man hat 98% der Zeit mit den Leuten in dieser kleinen Community zu tun.
Wie viel waren das? Wie viele
Leute? Also waren insgesamt so 400 Leute insgesamt, Kinder und Jugendliche. Also in meinem Jahrgang waren wir 7, also sehr überschaubar. Einerseits, die Ideologie ist sehr weltoffen, sehr aufgeklärt. Es geht sehr viel um den Rücksicht zueinander, um Sozialismus in der, wenn man so will, in der positive Art und Weise. Alle verdienen das Gleiche. Es gibt keine Reiche, es gibt keine Arme. Natürlich auch der Kontext der israelischen Politik, nämlich also dann in den Konflikt mit den Palästinensern. Es war allgemein geteilte Meinung, das muss der Friedensprozess vorangetrieben werden, dass die Verständigung mit Palästinenser, das war ein großer Konsens, alle Leute, die in Kibbutz lebten, also da gab es keine Gegenmeinung. Aber, und das war auch etwas, das mir später, vielleicht in Teenagerzeit, aufgefallen, wir waren zugleich auch sehr homogen. Also es gab zum Beispiel in Kibbutz kein einzige Palästinenser, Araber, Nichtjude, es waren also einige wenige Christen, die sozusagen als Freiwillige gekommen sind und dann irgendwie geblieben, aber auf keinen Fall muslimische Personen waren.
Das hätte auch nicht sein dürfen, oder?
Offiziell. Also es gab keine Kibbutz-Regeln, wir dürfen keine Palästinenser aufnehmen oder sowas. Aber das ist, was es so dran so perfid ist, dass diese Segregation in der Bildungssystem, in der Arbeitsmarkt, in der Kultur ist schon sehr, sehr präsent. Und das war auch sehr präsent in unserer Lebensrealität. Und irgendwie, ich würde sagen, das war vermutlich in der 6., 7. Klasse, dieser Widerspruch ist mir sehr präsent geworden. Also da, wir reden immer, dass man mit den Palästinensern Frieden schließen soll, aber die einzigen Palästinenser, die wir kennenlernen, sind die Bauarbeiter auf der Baustelle. Es gab zwar Kontakte mit den Beduinen, das sind sozusagen die muslimische Bevölkerung, die in der Wüste lebt, hauptsächlich in Zelten. Und das war auch sozusagen immer so nette Begegnungen, aber keine wirklich miteinander. Und da habe ich das dann aktiv, als ich da auch ein bisschen mich sehr alleine bewegen konnte, außerhalb der Kibbutz, gerade diesen Kontakt gesucht. Und habe ich gelernt, dass die Perspektive der, ich sage jetzt pauschal, der anderen Seite doch komplett anders ist. Die empfinden keine Dankbarkeit dafür, dass wir bereit sind, irgendwie Frieden zu schließen, sondern es gibt sehr viel Unmut, sehr viel Ärger, auch sehr viel Feindschaft, die ich immer wieder begegnet habe. Und das habe ich dann immer mehr sozusagen in meiner Schulzeit, also zwischen der 6. und 12. Klasse, immer mehr gemacht, also gerade Dialogformen gesucht. Sehr oft in arabische Städten gefahren, auch mit Freunden, die ich dann zu dem Thema auch gefunden habe. Und umso mehr wir da engagierter waren, haben wir auch gemerkt, wie tiefgreifend dieser Konflikt geht und wie fast unlösbar ist. Aber doch, wir hatten immer eine ganz positive Einstellung, das wird irgendwie in den nächsten Jahren, das kommt zu Ende, dieser Konflikt. Also der Frieden ist unvermeidbar. Und diejenigen, die dagegen sind, sei es die Siedler, die Rechte in Israel, die sind auf der falschen Seite der Geschichte. Die werden sowieso verlieren. Und das ist in einem Tag, am 4. November 1995, zu Ende gekommen. Da ist der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin ermordet, der damals dieser Friedensprozess auf der israelischen Seite.
Wie alt waren Sie da?
Ich war genau 18 und ich war 6 Tage vor meiner Einberufung in die Armee. Und das war ein großer Knick bei mir, weil ich war in der Bewusstsein, vor meiner Einberufung dann zu sagen, ich bin die letzte sozusagen, die letzte Generation, die noch in die Armee einzieht, wo wir kriegische Zustände haben. Frieden steht doch vor der Tür. Es gab schon diese Oslo-Abkommen. Und eigentlich, wir stehen kurz vor dem Ende dieses Konflikts. Und über Nacht ist es alles auf den Kopf gestellt. Und plötzlich habe ich verstanden oder eine ganze Generation verstanden, doch diese Widerstände sind so mächtig, dass sie doch in der Lage sind, sich nicht nur einen Ministerpräsident zu ermorden, sondern die ganze Gang der Geschichte zu ändern. Und seitdem, wenn man auch politisch sieht, das geht ständig nur in die falsche Richtung. Der Konflikt wird immer schwieriger zu lösen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dann heutzutage nicht in Israel lebe.
Bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch mal kurz die Chance nutzen, auf diese Zeit im Kibbutz zu blicken, obwohl das jetzt gerade spannend ist. Wir machen auch gleich weiter. Aber hatten Sie eigentlich Geschwister? Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass Sie so viel, wie Sie es eben geschildert haben, unterwegs waren und den Kontakt gesucht haben auch mit Palästinensern und Palästinenserinnen und dieser Thematik?
Ich habe 5 Geschwister, also eine große Familie, was in Kibbutz nicht große Ausnahme ist, weil dann natürlich die Rahmenbedingungen sind solche, die das ermöglichen. Also das Kibbutz hat das alles getragen, also ganze Kosten, das Bildungssystem, die, also zu meiner Kinder- und Jugendzeit, das war sogar so, dass wir tatsächlich nicht bei unseren Eltern übernachtet haben, sondern in Kinderhäusern mit den Gleichaltrigen. Die Eltern haben wir zwischen 16 und 19:30 Uhr jeden Tag gesehen und am Wochenende. Wir haben die Eltern sozusagen besucht und dann zurück zu unseren Kinderhäusern. Also das war alles so organisiert, auch Essen war nicht bei der Familie, sondern man hat im Speisesaal gegessen, 3 Mahlzeiten am Tag. Natürlich, ich kannte sehr gut meine Geschwister, aber der alltägliche Kontakt war eher mit den Gleichaltrigen in der Gruppe. Ja, muss man sagen, meine Eltern sind auch politisch, ich bin nicht in einem unpolitischen Haus aufgewachsen. Das Interesse für soziale Fragen, für politische Fragen habe ich natürlich von der Kibbutz-Erziehung, aber auch direkt von meinen Eltern bekommen. Die fanden es auch gut, denke ich, dass ich so politisch engagierter wurde im Laufe der Zeit, bis zu bestimmten Entscheidungen, die aber später getroffen wurden. Also natürlich, als ich dann zu später Zeitpunkt die Entscheidung getroffen habe, Israel zu verlassen, das war für die schon ein sehr großer Bruch oder Enttäuschung.
Was machen die beruflich?
Sie sind beide jetzt Rentner. Meine Mutter ist Logopädin. Sie hat viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Mein Vater hat im Kibbutz in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Mal in der Landwirtschaft, mal in Fabrik. Das war sozusagen das System im Kibbutz, dass die Leute in regelmäßigen Abständen zwischen 4 und 5 Jahren immer ihren Job wechseln. Das konnte wirklich so sein, dass jemand 4 Jahre am Fließband gearbeitet hat. Und dann plötzlich wird er zu Leiter des Fabriks. Und dann irgendwie 4 Jahre später ist die gleiche Person auf dem Feld beim Anbau tätig ist. Das hat stückweise diese Machtverhältnisse in einer Community total durcheinander gebracht. Also einmal bin ich dein Chef, ein Jahr später bist du mein Chef. Und das hat natürlich auch große Vorteile für das Miteinander.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Publizisten, Historiker und Pädagogen Meron Mendel. Ja, ich hatte es ja gesagt, dann setzen wir jetzt nochmal da an, wo wir vorhin waren. Nämlich, Sie haben den israelischen Militärdienst tatsächlich angetreten und anschließend an der Uni Haifa Erziehungswissenschaften und Geschichte studiert. Später Ihren Master über jüdische Geschichte gemacht. Danach haben Sie dann in Deutschland, Sie haben Israel verlassen, Sie hatten es schon gerade erwähnt, sind Sie an die Ludwig-Maximilians-Universität in München gewechselt und haben dann schließlich in Frankfurt bei Micha Brumlik promoviert. Das war, wenn man das so hört, ein ziemlich langer akademischer Weg. Was hat Sie dabei angetrieben, wo Sie doch, das habe ich auf Ihrer Webseite gefunden, eigentlich am liebsten Mähdrescherfahrer geworden wären?
Gut, mit dem Mähdrescherfahrer, das ist ein klassischer Traum, ein Kibbutzkind. Also das gab es auch eine große Hierarchie. Man beginnt mit kleinen Traktoren und Mähdrescher ist natürlich das Tollste, was man sich wünschen kann. Das waren wirklich die, da ganz oben zu sitzen und noch mit Klimaanlage und Stereoanlage. Und dann irgendwie über die Breite der Felder zu
King
blicken.
King of the World.
Also das ist King of the World. Besser als Präsident zu sein, ist ein Mähdrescherfahrer in der Kibbutz-Hierarchie. Mein akademischer Werdegang, also ich habe mich immer nach meinen Interessen gegangen. Ich hatte nie wirklich diese Vorstellung, ich muss Professor werden oder ich muss Direktor werden, sondern das war wirklich so, der eine zu der andere geführt habe. Ich kam aus der Armee zurück mit sehr großem Hunger, zu lernen, zu studieren, weiter gedanklich zu kommen. Also ich hatte zwar in vielen Nächten auf der Posten heimlich mit Taschenlampe noch Bücher gelesen, aber da kommt man nach diesen 4 Jahren mit großem Hunger, um mehr intellektuell voranzukommen. Und dieser Hunger erstmal mit dem Studium in Haifa wurde erstmal stückweise gesättigt, aber dann kommt man sehr schnell auf das Gefühl, Israel ist doch eine Insel, zwar nicht geografisch, aber geopolitisch eine Insel. Der Austausch mit anderen Ländern ist sehr begrenzt und ich wollte raus. Und Deutschland war insofern kein reiner Zufall, weil ich dann tatsächlich in meinem Bachelorstudium auf deutsche Geschichte fokussiert habe, habe ich dort angefangen, auch Deutsch zu lernen. Und andererseits war auch eine pragmatische Entscheidung, weil in Deutschland keine Studiengebühr gab im Vergleich zu USA oder Großbritannien. Und als Kibbutzkind, das wirklich kein Shekel oder Cent da in diese Stunde gegangen ist und ich musste immer alles finanzieren, dann war für mich sehr reizvoll, in Deutschland zu studieren. Und noch kam dazu, dass ich noch ein Stipendium bekommen habe. Das war für mich wirklich ein Traum. Und so ging es weiter.
Und Sie haben ja schon gesagt, Ihre Eltern fanden das nicht gut. Was genau war der Konflikt, in den Sie geraten sind mit Ihren Eltern? Wie haben die das betrachtet, dass Sie nach Deutschland gegangen sind zum Studieren?
Ja, wenn man so will, gibt es 3 Stufen des Konfliktes oder warum die Situation doch für Sie so schwer verdaulich war. Also einmal hatten Sie die leise Hoffnung, dass ich im Kibbutz bleibe. Und diese Hoffnung ist sehr schnell enttäuscht worden. Die zweite Entscheidung, das Israel zu verlassen, das war insofern für die erträglich, wenn ich sage, das nur für eine Zeit lang zum Studium, das ist gut. Aber natürlich, also die Vorstellung ist, dass als Jude, als Israeli man in Israel lebt. Und wirklich das Letzte, das für die alles noch schwieriger gemacht hat, war die Entscheidung, nicht nach USA oder Großbritannien zu gehen, wie die meisten gehen, sondern ausgerechnet nach Deutschland. Und in Familie, wo der Holocaust, die Geschichte meiner Großeltern, über was ihnen dann widerfahren wurde während der Nazizeit, immer wieder thematisiert wurde. Das war Teil unserer Familienidentität, also nicht nur sozusagen eine nationale Identität, sondern wirklich Familienidentität. Dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe ausgerechnet nach Deutschland, das fanden meine Eltern schon sehr, sehr schwer zu verdauen. Und das ist bis heute auch ein Thema. Also das ist auch nach 20 Jahren in Deutschland, das ist für die alles anders als vom Tisch. Das wird immer wieder direkt oder indirekt dann thematisiert. Damals lebte noch mal beide Großmüttern, die eine lebt noch. Und das ist für die auch eine Entscheidung, die sie überhaupt nicht nachvollziehen können.
Also 20 Jahre später, wie ist denn Ihr heutiges Verhältnis zu Israel? Also auf Ihrer Website schreiben Sie, auch wenn ich seit über 20 Jahren nicht in Israel lebe, bin ich dem Land sehr verbunden. Die Konflikte im Land und die Diskussion über Israel in Deutschland beschäftigen mich. Also was heißt das? Sie sind dem Land sehr verbunden.
Ja, ich kann es einfach unverblümt sagen, ich liebe Israel. Also wenn ich nach Israel komme, also das erstmal so das Gefühl, irgendwie doch nach Hause zu kommen. Also wenn man da diese Wüstenlandschaften wieder sieht, wenn ich vom Ben-Gurion-Flughafen Richtung Süden fahre und langsam so ändert sich die Landschaft von dieser grüne und sehr dicht befolgt, also mit vielen Städten, immer mehr in so eine braunen Landschaft. Man sieht diese Krage hugeln und immer weniger Leute. Da habe ich das irgendwie so fast sehr, sehr von innen heraus das Gefühl, ja, irgendwie gehöre ich hier dahin. Das ist meine natürliche Umgebung. Und Freunde aus der Schulzeit, die ganze Familie, die in Israel lebt, das sind so alle Verbindungen, die lebenslang bleiben werden. Und deswegen kann ich nicht sozusagen Israel so abschließen für mich. Ich bin auch 2 bis 3 Mal im Jahr da mit den Kindern, mal auch beruflich. Also es sind viele Verbindungen auf der sehr emotionalen und sehr persönlichen Ebene. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was politisch in Israel passiert in den letzten Jahrzehnten, das tut mir wirklich weh. Also ich sehe ein Land, der immer mehr in Fundamentalismus, in Verfeindungen versinkt, in eine Hoffnungslosigkeit. Wie kann man auch aus dieser Misere rauskommen? Also ein ständiger Konflikt aus der Besatzung von den Palästinensern in Westbank, in der Situation in Gaza. Und auf der Theorie gibt es viele Möglichkeiten, eine Lösung zu finden, aber in der realpolitischen Situation sehe ich nicht, wie das passiert. Und ich merke dann, wie in vielen Gesprächen, die ich mit Freunden und mit der Familie in Israel, die ich führe, meine Urteil über die Situation geht auseinander von den Leuten da vor Ort. Und das ist sehr ernüchternd für mich.
Wie sieht das genau aus, wenn Sie sagen, das geht auseinander?
Ja, also vielleicht anekdotisch zu erzählen. Also vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass wirklich von unserem Freundeskreis, dass wir alle, die sehr engagiert waren in dem Dialog mit den Palästinensern, sehr politisch war, gerade in diesem Freundeskreis, nach und nach wurden alle Veganer. Kein einziger Fleischfresser noch unter denen. Und irgendwie habe ich dann eine Freundin gefragt, was ist passiert? Warum seid ihr jetzt alle Veganer geworden? Und die hat gesagt, ganz einfach, siehst du das nicht? Die Politik können wir nicht mehr ändern. Mindestens sind wir mit uns selbst im Reinen. Überhaupt die Hoffnung dann vor Ort politisch was zu bewirken, ist bei Großteil der Bevölkerung komplett auf Null reduziert. Und die schauen einfach desillusioniert, verzweifelt auf diese Entwicklungen.
Sind das jetzt israelische Menschen?
Ja, ich rede jetzt von meinen Freunden, meinen jungen Freunden. Die sagen, es hilft nicht mehr, noch weiter auf Demonstrationen zu gehen oder Dialogforen mit Palästinensern sind so gut wie nicht mehr existieren. Das hat nicht zuletzt auch mit der Boykottbewegung gegen Israel. Ein Effekt von diesem Boykott ist, dass die ganzen Friedensprojekte wurden zunichte gemacht.
Sie meinen jetzt BDS?
Ja, ich meine BDS.
Boykott, Disinvestment and Sanctions, ja genau. Nachdem jetzt der Begriff gefallen ist, BDS-Bewegung, will ich kurz da nochmal anknüpfen. BDS, das ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Wie sehen Sie diesen BDS? Also BDS-Nähe einzelner Künstler und Künstlerinnen war ja auch ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Documenta jetzt.
Ja, also es gibt eigentlich 2 Aspekte, die besprochen werden. Also einmal, ob diese Mittel des Boykotts, der Sanktionen der richtige Weg ist und auch ob sozusagen diese Bewegung wirklich da an die richtigen Mittel und in die richtige Art und Weise arbeitet. Und die zweite ist die Frage, ob alle, die sich mit der BDS irgendwie assoziieren oder diese Bewegung unterstützen, gleich antisemitisch sind. Zu der ersten, ich glaube, dass Boykott fast immer der falsche Mittel ist. Also wenn man schaut, was diese Bewegung bisher eingerichtet hat, also die hat nicht geschafft, einen wirklich Druck auf die israelische, recht gerichtete Regierung zu üben, um aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen beispielsweise. Dafür haben aber diese Bewegung geschafft, jegliche Annäherung zwischen Palästinenser und Israelis zu torpedieren, abzuschaffen. Weil wenn Israelis und Palästinenser da sich treffen wollen und gemeinsame Lösungen suchen wollen, werden die Palästinenser vor Ort von der BDS-Bewegung sowas unter Sanktionen und Druck gestellt, bis hin, dass sie ins Gefängnis gesteckt werden. Und das ist alles anders als hilfreich für Annäherung. Aber es gibt noch weiteres. Also wenn man schaut, dieser Wunsch, israelische Wissenschaftler oder Künstler im Ausland zu boykottieren, fast immer die Leute, die boykottiert werden, sind genau die gleichen Leute, die in Israel für Frieden aussprechen, die einiges einzustecken haben in die innerisraelische Debatte, wo sie als Verräter bezeichnet werden, die von der Staat nicht finanziert werden und viele anders. Und wenn sie nach Ausland kommen, statt sozusagen genau diese Kräfte zu bestärken, werden sie dann hierzulande boykottiert. Und das ist wirklich tragisch. Also wir müssen wirklich schlau sein und denken, wie kann man die friedlichen Kräfte sowohl in der palästinensischen Bevölkerung als auch in der israelischen Bevölkerung stärken. Und das tut genau BDS nicht. Die zweite Frage ist, inwiefern ist BDS antisemitisch? Und das hier auch eine ziemlich kompliziert zu beantworten Fragen, weil in BDS gibt es immer wieder diese antisemitische Konnotationen, die da mitschweben. Also auch der Großteil der Bewegung wollen tatsächlich nicht nur die Besetzung der palästinensischen Gebiete im Westjordanland zu beenden, sondern die wollen, dass die gesamte Stadt Israel verschwindet aus der Landkarte. Wir sehen auch eine sehr rigorose Vorgehen gegen Juden insgesamt. Also es gibt in den USA beispielsweise Webseiten von BDS, die Synagogen und andere jüdische Einrichtungen kennzeichnen, praktisch sie sozusagen vor den Anhänger als Zielscheibe dann zeigen. Also es ist, da gibt es eine große Schnittmenge mit antisemitischen Bestrebungen. Nichtsdestotrotz, und das ist wichtig zu betonen, nicht jede Person, der sich mit BDS sympathisiert hat, ist gleich antisemitisch. Und das ist ein Fehler, das immer wieder hier in der Politik und Öffentlichkeit gemacht wird. Nur weil jemand vor 3, 4 oder 5 Jahren irgendwelche Petitionen unterschrieben hat, wird man gleich als Antisemit gebrandmarkt. Und das in Einzelfall ist es oft der Fall. Das sind Leute, die auch sehr unterschiedliche Beweggründe, der eine oder andere Petition unterschrieben haben. Aber das ist auch gesellschaftspolitisch ein komplett falscher Weg, weil wir beziehen uns nicht mehr an die Sachen, dass die Leute wirklich tun, also beispielsweise auf der Documenta, die Diskussion ist nicht über antisemitische Motive in Kunstwerke, sondern es wird so eine Art von Personenüberprüfung. Also werden Leute durchleuchtet und dann irgendwie werden die Leute zwischen Antisemiten und Nicht-Antisemiten zugeteilt, weil sie etwas unterschrieben haben. Und das ist politisch absolut falsch.
Und damit sind wir im Prinzip wieder dort, wo wir begonnen haben, bei diesem keine Streitkultur und diesem bist du für mich oder bist du gegen mich. An dieser Stelle bietet es sich jetzt an, nochmal ganz explizit über ihr neues Buch zu sprechen, Frenemies, das sie zusammen mit ihrer Frau Sabah Nur Cema und mit Sina Arnold herausgegeben haben. Darin geht es um die Opferkonkurrenz, die Fronten also zwischen denen, die sich gegen Rassismus wenden und denjenigen, die gegen Antisemitismus kämpfen. Wie ist es zu dieser Verhärtung gekommen und was ist Ihr Ziel mit diesem Buch?
Ich denke, die Antwort ist auch mit Sozialisation zu beantworten. Also wenn man sich so in eine Bewusstsein sozialisiert wurde, der Holocaust ist großer Menschenverbrecher und das Wichtigste sozusagen ist dann gegen Antisemitismus zu arbeiten und Rassismus wird sozusagen als sekundär betrachtet, ist man, wenn es dann zwischen Antisemitismus und Rassismus ein, sagen wir, ein Konflikt, dann springt man auf, jetzt sagen wir pauschal, auf die Seite der Juden. Aber wenn man eher in der Sozialisation mehr das geschaut, also Rassismus, ist das Problem, wie zum Beispiel in den postkolonialen Theorien, wo der sogenannte Color Line, also zwischen Weißen und Nicht-Weißen, da wird die Grenze gezogen, dann werden Juden ganz schnell auf der Seite der Weißen zugeordnet und deswegen ist man automatisch auf der Seite derjenigen, die gegen Rassismus kämpfen. Und diese zwei unterschiedliche Logiksysteme die kommen in Clash miteinander, wenn es dann gerade die Entscheidung ist nicht, wir sind gegen den Rechten, sondern es gibt auf einer Seite Juden, auf der anderen Seite People of Color, und dann muss man sich in eine total absurde Entscheidung treffen. Bin ich jetzt solidarisch mit Juden oder bin ich solidarisch jetzt mit Schwarzen oder People of Color? Und in diesem Buch Frenemies wollten wir das Problem nicht lösen. Das wäre zu hohe Erwartung von einem Buch. Aber wir wollten zumindest, das klingt wirklich sehr bescheiden, die Positionen nebeneinander bringen. Und wir haben das in einer sehr pseudonaive Art und Weise, indem wir naive Fragen gestellt haben, aber fast zu jeder so naive Frage zwei unterschiedliche Antworten bekommen. Also, ist Kritik an der Stadt Israel gleich antisemitisch? Dann haben wir zwei Personen das gegeben, die das sehr unterschiedlich die Grenze ziehen. Oder können es nicht mehr antisemitisch sein? Oder sind sie besonders antisemitisch? Solche Fragen, die unterschiedlich beantwortet wurden. Und da war der Versuch, wenn jemand, der erstmal keine Festlegung hat, will sich auch in den Fällen auskennen und sich von Argumenten überzeugen lassen, das kann das Buch gerade das leisten, weil die Positionen werden in eine kurz prägnante Form nebeneinander gestellt, und da kann man sich auch schauen, wo lasse ich mich überzeugen, was sind gute Argumente und wo es vielleicht nicht. Und vor allem, das ist unsere leise Hoffnung, eine differenzierte Position finden. Zu sagen, nicht eine Lage hat ein Monopol über die Wahrheit und der andere liegt komplett falsch, sondern manchmal schwankt die Wahrheit zwischen diese beiden Lager und jeder hat sozusagen eine andere Perspektive.
Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem privaten Meron Mendel, Sie stellen sich diese Herausforderung ja auch in Ihrem Privatleben, also Menschen unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds zusammenzubringen. Ihre heutige Ehefrau und Kollegin Saba Nur Cema habe ich schon erwähnt, mit der Sie das Buch herausgegeben haben. Ein Mann aus dem jüdischen Kulturkreis und eine Frau mit muslimischen Wurzeln ihrer pakistanischen Eltern heiraten, wie in Ihrem Fall passiert. Wie hat und reagiert heute noch das Umfeld darauf?
Also die Entscheidung, dass wir zusammengekommen, Saba und ich, ist keine politische Entscheidung.
Ja, das ist klar.
Und wir haben uns jetzt nicht gesagt, wir stellen uns jetzt eine Herausforderung, und um etwas, so ein Zeichen vor diese oder andere zu setzen, sondern ja, ganz kitschig zu sagen, das ist wirklich die Liebe, die uns zusammengebracht hat und unsere Ehe hält und macht uns sehr, sehr glücklich. Und tatsächlich ist so, dass diese politische Dimension ist absolut nur durch die Reaktionen entstanden. Also erstmal die Reaktionen des Umfelds, also das familiäre Umfeld, meine Familie in Israel, die Familie von Saba, die erstmal mit großer Irritation darauf reagiert hat, da kann man schon sagen, auch von beiden Seiten, auch mit starker Ablehnung. Wir hatten in den ersten Jahren wirklich damit hart zu kämpfen, mit den Vorwürfen von beiden Seiten, wir verraten an eigene Volk, andere verraten eigene Religion. Und irgendwann, wir haben uns gesagt, also wir haben nichts zu verbergen. Der beste Umgang damit ist der Flucht nach vorne. Und als wir mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung dann diskutiert haben, kam die Idee, mach doch eine gemeinsame Kolumne. Und das fanden wir so, man exponiert sich als etwas sozusagen in der Privatsphäre, nämlich die eigene Familie, die Ehebeziehung, plötzlich zu einer öffentlichen Kolumne.
Muslimisch-jüdisches Abendbrot heißt sie. Ne? Entschuldigung, ich habe sie unterbrochen.
Ja. Ja, genau. Also das ist immer so eine Linie. Also ich denke, das ist eine persönliche Kolumne, aber die ist nicht so privat. Unsere private Sphäre wird nicht zur Schau gestellt. Wir wollen keine so Reality-Show machen. Schau mal, wie der Jude und die Muslima Friede, Freude, Eierkuchen, dass irgendwie alles dann in deren Alltag den Frieden ausleben. Aber doch ist gerade dieser Aushandlungsprozess, doch die unterschiedliche Perspektive und doch sehr, sehr unterschiedliche Sozialisation, der Blick auf bestimmte Diskussionen, auf bestimmte Sachverhalte ist doch sehr unterschiedlich. Und das ist ein Thema der Kolumne, und vor allem, das ist auch der Versuch, den alle, die uns kritisieren und das alles als total schambehaftet betrachten, und wie konntest du nur zu sagen, nein, wir stehen 100% dahinter, und wir haben nichts zu verbergen und wir freuen uns, dass wir so eine glückliche Ehe haben und jeder also seine Lebensliebe gefunden hat und das ist wirklich ein großes Glück und das kann ich nur jedem wünschen, dieses Glück zu finden.